In der Punkt Job 7, da geht es um das Thema Anticipated Financial Effects, empirische Erkenntnisse. Wir haben das so ein bisschen jetzt geteilt in zwei Abschnitte. So, der Rico Kaske hat das freundlicherweise, ich sehe jetzt aber auch den Professor Müller, glaube ich, mit in der Leitung, in Anführungszeichen, an den Geräten. Erstmal ganz herzlichen Dank nochmal, Professor Müller, dass Sie da auch hier heute mitwirken in 2x2 Slots. Wir wollen ja zwei Themen auch diskutieren, aber jetzt geht es erstmal primär um das Thema Anticipated Financial Effects, und da gibt es einerseits eine DSC-Erhebung, die der Rico Kaske federführend betreut hat, aber auch andererseits auch, und das hatten wir wahrgenommen, Herr Professor Müller, dass wir dort auch nochmal sehr gute Arbeit oder Erkenntnisse haben aus ihrer Forschung, dass wir da noch ein paar Erkenntnisse daraus ziehen können. Das Thema Anticipated Financial Effects begleitet uns ja schon seit dem letzten Jahr, dass wir das auch signalisiert hatten Richtung sei es ISSB zu Lloyd als und auch entsprechende Einbindung in Fachausschuss Termine einschließlich dem September-Termin in Präsenz in Frankfurt, dass wir das und soweit auch schon versucht haben, damit aufzubringen als Thema, das gleicherweise auch bei EFRAG angelandet ist, und dass wir da, um das ein bisschen weiter zu unterfüttern und vielleicht auch ein paar deutsche Ideen in diesem Zusammenhang mit einzubringen, auch hier auf wissenschaftliche Erkenntnisse und empirische Erkenntnisse insbesondere zurückgreifen wollen. Insoweit, jetzt würde ich gerne dann übergeben dann an den Rico Kaske, dass er so ein bisschen dann vielleicht die Moderation macht, wie wir das auch konzertieren dann mit dem Professor Müller und seinem Vortrag.
Genau, vielen Dank. Also ich freue mich, dass wir heute die beiden Präsentationen dazu haben. Einerseits das, was wir gemacht haben, andererseits das, was Max Müller gemacht hat, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich beginne jetzt einfach mal, ich habe die Fachausschussunterlage schon aufgelegt. An den Fachausschuss insgesamt keine Sorge. Ich glaube, wir haben nicht allzu große Überschneidungen zwischen unseren Präsentationen, weil die Ausrichtung doch eine leicht andere ist. Das, was wir gemacht haben, geht zu einem Teil jedenfalls aus dem hervor, was das DRSC an die Transitional Implementation Group übermittelt hatte, wo ja nochmal darauf hingewiesen wurde, dass es im Rahmen der Anticipated Financial Effects Berichterstattung nach wie vor Unklarheiten gibt, Probleme gibt. Und mit diesem Hintergrund sind wir da rangegangen und haben gesagt, okay, wir schauen uns einmal Berichte an, um zu sehen, was machen die Unternehmen bereits und wo gibt es tatsächlich Unklarheiten und Probleme. Was haben wir uns angeguckt? Die Folien sind jetzt zwar alle auf Englisch, der Bericht wird dann am Ende ja auch auf Englisch vorliegen, aber ich hoffe, das ist trotzdem okay. Reden werde ich auf Deutsch und einmal durch die Folien führen. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben uns 20 Unternehmen aus 5 verschiedenen Ländern angeguckt. Und zwar Ländern, die schon Erfahrungen haben mit der Berichterstattung über Anticipated Financial Effects. Manche mehr, manche weniger. Wir haben einerseits die TCFD Recommendations genommen, 2 Länder, wo diese verpflichtend sind, Großbritannien und die Schweiz. In beiden ist es schon relativ lange verpflichtend. Das waren 2 der ersten Länder, die die TCFD Recommendations verpflichtend übernommen haben. Dann haben wir uns aus dem Kreis der IFRS Sustainability Disclosure Standards die Türkei ausgesucht. Die Türkei war, soweit wir es jedenfalls herausfinden konnten, das einzige Land, was für das Jahr 2024 bereits eine verpflichtende Berichterstattung über Anticipated Financial Effects im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach IFRS SDS vorgesehen hat. Dann noch 2 Länder aus dem ESRS-Raum, das waren Frankreich und Spanien. Spanien hatte zwar im letzten Jahr noch nicht, oder fürs Jahr 2024 noch nicht die CSRD umgesetzt. Alle Firmen, die wir uns angesehen haben, haben aber trotzdem nach CSRD berichtet, beziehungsweise dann eben nach ESRS, wo wir auch eine AfE-Berichterstattung vorsehen. Wenn auch natürlich mit gewissen Übergangserleichterungen, also es, die AfE-Berichterstattung war nicht verpflichtend in dem Sinne, also man konnte im Jahr 2024 darauf verzichten, und das sehen wir auch gleich nochmal in den Daten. Ich gehe jetzt hier auf die zusammenfassenden Statistiken nicht nochmal genauer ein, das war eher für den Fachausschuss dann im Nachhinein oder auf dem Vorhinein nochmal als Hintergrund, was für Firmen wir uns eigentlich angesehen haben, wie groß die sind. Wie gesagt, das sind jeweils die 20 größten, gemessen anhand der Marktkapitalisierung von den 5 Ländern, die ich erwähnt habe. Ganz kurz noch, falls zwischendurch Fragen oder Anmerkungen sind, gerne einfach immer dazwischen sprechen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich alle Hände sehen kann. Von daher einfach immer gerne rein mit den Zwischenrufen. So, wir haben einmal am Anfang geschaut, wie viel wird denn überhaupt über AfE berichtet nach den 5 Ländern. Und wir sehen, das unterscheidet sich tatsächlich. Also wir wissen, die Schweiz hier in der Mitte und Großbritannien ganz rechts nach den TCFD-Empfehlungen, da haben wir relativ viele Firmen im Verhältnis jedenfalls, die über AfE berichten, die auch quantitativ über AfE berichten. Wir haben das unterschieden in quantitative und qualitative Berichterstattung. Wir haben insgesamt 3 Firmen, die sagen, sie haben keine materiellen Anticipated Financial Effects, keine wesentlichen Anticipated Financial Effects identifiziert und haben das angegeben. Und dann haben wir eine ganze Reihe hier in Weiß dargestellt, die eben keine AfE-Angaben machen. Insgesamt haben wir 26 Unternehmen, die quantitative Angaben machen, 21, die nur qualitative machen und 3, die eben sagen, sie haben keine wesentlichen AfE identifiziert. So, jetzt sieht das natürlich relativ absolut aus in den Zahlen, aber, und dazu komme ich gleich noch, ganz so einfach war es nicht, weil wir doch einige Schwierigkeiten hatten in der Erstellung dieser Daten, weil nicht immer ganz klar war, ist es jetzt ein Anticipated Financial Effect, ist es ein quantitativer Financial Effect oder ein qualitativer. Und dazu komme ich gleich noch. Vorher nochmal, das hatten wir in der letzten Fachausschusssitzung, dass es vielleicht interessant sein könnte, sich den Unterschied zwischen Finanzinstituten bzw. Versicherungen und anderen Unternehmen anzuschauen. Das haben wir hier einmal nur ganz kurz. Wir sehen, dass die Finanzinstitute und Versicherungen verhältnismäßig jedenfalls in unserer Stichprobe weniger über Anticipated Financial Effects berichten als die übrigen Unternehmen. In übrigen Unternehmen sind es etwas mehr als die Hälfte und bei den Finanzinstituten ungefähr ein Drittel. So, 7 Unternehmen beziehen sich auf den Anhang, auf die Notes in ihren Abschlüssen. Und da beginnen die Schwierigkeiten, von denen ich eben schon berichtet habe. Wir sehen das zum Teil beispielsweise in den Indextabellen nach ESRS. Wir haben das auch bei den IFRS und auch bei den TCFD-Empfehlungen, dass üblicherweise angegeben wird, wo eine bestimmte Berichterstattung oder eine Angabe erfolgt. Bei 5 Unternehmen, die wir jetzt identifiziert haben, die Angaben im Anhang machen, war es nicht möglich herauszufinden, wo tatsächlich diese Angaben dann gemacht werden. Also da gibt es hier beispielsweise bei diesem Beispiel von der Lloyds Banking Group nur den Hinweis Notes to the Financial Statements. Und die Notes sind relativ lang und es ist nicht klar, was genau in diesen Notes dann genau Anticipated Financial Effects sein soll. Da haben wir eben 4 andere Unternehmen, da war das auch noch so. 2 Unternehmen geben zwar eine genaue Fundstelle an, hier, das ist ein Beispiel von Repsol in Spanien, die sagen, dass man sich den Abschnitt Environmental Risks angucken soll zu einem Oil Spill, der passiert ist. Und wenn man in die Note reinguckt, und das ist für die andere Firma genauso, die eindeutig angegeben hat, wo man die Fundstelle findet, dort wird nicht über Anticipated Financial Effects berichtet, jedenfalls nach unserem Verständnis, sondern über Current Financial Effects, also gegenwärtige finanzielle Effekte. Wir sehen hier zwar, dass Kosten angegeben sind oder Expenses angegeben sind. Wir sehen auch, dass eine Rückstellung gebildet wurde, aber es wird nichts über zukünftige finanzielle Effekte gesagt, sondern nur das, was eben gegenwärtig sich schon in den Financial Statements befindet. Insofern konnten wir von diesen 7 Unternehmen, die sich auf ihre Notes beziehen, keins dann tatsächlich für die Notes mit in unsere Analyse aufnehmen. Wir haben noch einmal untersucht, und da gehe ich jetzt nur kurz drüber, weil das auch eher eine Hintergrundinformation ist, nach welchen Standards die Unternehmen noch berichten. Wir haben hier 6 insgesamt rausgesucht. Das sind klar die ESRS, die TCFD-Empfehlung und die IFRS-STS. Wir haben aber auch nochmal abgetragen, ob die Unternehmen nach TNFD-Empfehlungen berichten, nach SASB und nach GRI. Einfach Vor allem aber auch hier nochmal die Überschneidung zwischen ESRS, TCFD und IFRS, um zu schauen, beispielsweise ein Unternehmen, was nach TCFD-Empfehlungen berichtet, macht das vermutlich nicht erst seit 2024 und man könnte erwarten, dass die dann eben schon mehr Erfahrungen haben als ein Unternehmen, was das nicht tut. Wir haben damit erstmal noch keine weiteren Analysen durchgeführt, das ist erstmal nur zur Information. Was wir sehen ist, im Prinzip das gleiche Bild wie am Anfang auch, also Frankreich und Spanien, die beiden ESRS-Länder, haben relativ niedrige Berichterstattungsquoten über Anticipated Financial Effects, währenddessen wir in der Schweiz und im Vereinigten Königreich wesentlich höhere Zahlen finden von Unternehmen, die über Anticipated Financial Effects berichten. Als letztes noch die Türkei. Hier haben wir auch eine relativ hohe Angabequote. Wie gesagt, die Türkei war das einzige Land in 2024, was wir identifizieren konnten, was auch tatsächlich die IFRS-SDS-Berichterstattung für einen bedeutenden Teil des Kapitalmarktes dann auch inklusive Anticipated Financial Effects vorgeschrieben hat. Für 2025 haben wir uns verschiedene Länder angeguckt. Wir wollen das Jahr 2025 noch nacherheben und werden wahrscheinlich Mexiko nehmen. Es gibt verschiedene Kandidaten. Ein Kandidat wäre auch Australien. Australien schreibt es auch für das Jahr 2025 vor. Allerdings hat Australien für fast alle Firmen im Kapitalmarkt den Stichtag 30.06. für ihre Abschlüsse, für ihre Jahresabschlüsse, sodass wir mit den Berichten frühestens im August, September rechnen und das wäre dann für unsere Auswertung zu spät. Mexiko hat auch ihr Geschäftsjahresende typischerweise zum Ende des Jahres und deswegen werden wir dann Mexiko nehmen. So, ich habe es eben schon angesprochen, wir haben bestimmte Erleichterungen oder Reliefs, die Firmen nutzen können. Wir haben insbesondere die vier, die hier auf der linken Seite in der Tabelle abgetragen sind. Das sind die Vertraulichkeit oder Confidentiality. Wir haben Lack of Resources, Skills and Capabilities, also Ressourcen, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Wir haben eine Messunsicherheit und wir haben die Identifizierbarkeit von Anticipated Financial Effects. Diese vier Gründe, die entweder dafür sorgen können, dass man gar nicht über Anticipated Financial Effects berichten kann oder dass man zumindest nicht quantifizieren kann, wie die Anticipated Financial Effects aussehen, finden sich in den IFRS und die finden sich auch in den ESRS. Die finden sich nicht in den TCFD-Empfehlungen, weil die TCFD-Empfehlungen ohnehin freiwillig sind, da sie ja nur in Anführungszeichen Empfehlungen sind. Das heißt, diese Tabelle hier bezieht sich auch nur auf die 60 Unternehmen aus Frankreich, Spanien und der Türkei. Was wir hier nicht abgetragen haben, sind die Erleichterungen in der Übergangszeit. Wir haben das in den ESRS, das jetzt hier beispielsweise im ersten Jahr 2024 nicht über AFE berichtet werden musste. Ähnliches gilt in einigen Ländern dann auch zukünftig für die IFRS. Da gibt es auch Erleichterungen in Bezug auf die AFE-Berichterstattung, zum Teil 2 Jahre, zum Teil 3 Jahre, je nachdem, welches Land man sich dann eben anschaut und wie die IFRS umgesetzt wurden. Die meisten Firmen, die meisten Unternehmen in Frankreich und Spanien ziehen eben genau diese Karte und sagen, wir mussten das im Jahr 2024 noch nicht machen und deswegen haben wir das noch nicht gemacht. Aber es gibt auch manche zumindest, die andere Erleichterungen schon nennen. Was wir sehen ist, dass die Vertraulichkeit der Informationen selten angegeben wird. Also wir haben hier ein Unternehmen, was sich darauf bezieht. Wir haben die Fähigkeiten und die Ressourcen auch relativ gering vertreten. Ein Unternehmen, was keine AFE-Veröffentlichung macht, nennt das. Und Messunsicherheit ebenfalls ein Unternehmen. Was auffällt, ist, dass aber auch Unternehmen, die AFE-Angaben machen, bestimmte Erleichterungen für sich in Anspruch nehmen. Wie passt das zusammen? Na, das liegt an 2 Gründen. Einerseits, und da kommen wir in der nächsten Folie auch noch drauf, liegt das daran, dass die Unternehmen zum Teil einfach keine quantitativen Angaben machen können und dafür Erleichterungen nehmen, geltend machen. Oder wir haben es auch, dass wir bei den ESRS jedenfalls nach verschiedenen Standards über AFE berichten müssen. Also im Environmental Standard beispielsweise, E1.9 ist das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, da haben wir AFE-Angaben und das kann sein, dass ein Unternehmen darüber zwar Angaben macht, aber aus einem anderen Standard, aus einer anderen Angabepflicht diese AFE-Angaben nicht leisten kann, weil beispielsweise die Messunsicherheit zu hoch ist. Und so ein Unternehmen hat dann zwar über AFE berichtet, in einem Teilbereich ihres Nachhaltigkeitsberichts, in einem anderen Teil aber nicht. Wir sehen also nochmal, dass die überwiegende Anzahl, der überwiegende Anteil der Unternehmen keine Erleichterungen angibt, aber wie gesagt, für Frankreich und Spanien sind das noch zwei Sonderfälle, weil die eben auch noch nicht mussten. Hier sehen wir noch einmal ein Beispiel. Wir sehen hier einmal die Firma Turkish Airlines, die das auch unterschiedlich aufschlüsselt, je nachdem sie haben verschiedene AFE, wesentliche AFE identifiziert. Sie können hier zumindest zu einem Anticipated Financial Effect auch quantitative Angaben machen, geben bei einem anderen aber an, dass es hier, dass diese Angabe nicht quantifiziert werden kann und sie sich deswegen auf ein rein qualitatives Assessment verlassen. Und hier sagen sie eben spezifisch, due to scientific uncertainty and data gaps, also das wäre dann lack of resources, skills and capabilities, können sie diese Angaben nicht machen. Das ist jetzt relativ eindeutig. Es gibt auch Firmen, wo es weniger eindeutig ist. Wir haben es in der Regel so gehandhabt, dass wir, soll ich sagen, großzügig waren. Also bei allen Sachen immer da, wo wir das Gefühl hatten, okay, eine Firma meint das wahrscheinlich, dann haben wir das gezählt. Bei manchen Dingen war das nicht ganz klar und das kommt jetzt in der Präsentation, glaube ich, auch nochmal mit raus. Und wir denken eben, dass diese Unklarheiten, die wir in der Datenerhebung haben, auch das widerspiegeln, was die Unternehmen wahrscheinlich selbst erleben, nämlich dass es Unklarheiten gibt in dem, wie man überhaupt über AFE berichten soll, auch gerade weil es eben noch keine einheitliche Berichterstattung darüber gibt. Hier noch ein weiteres Beispiel, das ist von Schneider Electric aus Frankreich. Hier haben wir den Fall, dass sie bestimmte AFE quantifizieren können, aber nicht ausreichend Informationen haben, um über andere Anticipated Financial Effects zu berichten. Also das wäre noch ein weiteres Beispiel. So, jetzt kommen wir noch einmal genauer auf die Auswertung der Berichtsinhalte und der Herausforderungen, die sich damit zeigen. Und zwar als erstes einmal eine Übersicht über welche Informationen überhaupt geliefert werden. Also wir haben ja in den Standards im Wesentlichen, dass wir die Financial Performance haben, beziehungsweise, also im Prinzip, wenn man es vereinfacht sagen will, wir haben Bilanz, G&V, Cashflow und was wir hier noch mit dazu genommen haben, ist der Stock Price, weil einige Firmen eben noch über ihren Aktienkurs berichten. Von insgesamt 47 Firmen, die AFE-Berichterstattung machen, wie gesagt, davon teilweise qualitativ, teilweise auch quantitativ, machen die meisten Angaben zu Kosten. Das könnte dann zum Beispiel sein, dass sie sagen, wir erwarten durch den Klimawandel steigende Kosten, beispielsweise weil wir eine CO2-Steuer erwarten. Meistens wird das aufgeteilt in Transitionsrisiken und Risiken durch den Klimawandel und das läuft dann spiegelbildlich. Also die Transitionsrisiken sind dann meistens Sachen wie eben Kosten durch eine CO2-Besteuerung und wenn diese Transitionsrisiken höher sind, gehen die Firmen in den meisten Fällen davon aus, dass die Risiken durch den Klimawandel geringer sind, weil man eben weltweit mehr dafür tut, den Klimawandel zu vermeiden. Auf der anderen Seite, wenn diese Transitionsrisiken niedriger sind, wir also beispielsweise keine CO2-Steuer hätten, wenn wir keine Plastiksteuer oder ähnliche Sachen hätten, dann wären die Risiken durch den Klimawandel höher, weil man eben es nicht schafft, sich beispielsweise noch innerhalb der 2-Grad-Grenze zu bewegen. Und dann hat man andere Kosten, zum Beispiel durch Fluten, zum Beispiel durch Extremwetterereignisse. Und darauf wird bei den allermeisten Firmen, also hier bei 40 von 47 Firmen, tatsächlich auch im Rahmen von Kosten eingegangen. Etwas über 30 Firmen geben dann auch noch Angaben zu ihrer Profitabilität an. Das kann in verschiedenen Ausprägungen erfolgen. Also einige geben eine Profitabilitätsspanne an. Die sagen also so und so viel Prozent von unseren Revenues beispielsweise zwischen 1 und 3% unserer Revenues erwarten wir, könnten geringer sein, wenn dieser und jener Fall eintritt. Andere geben tatsächlich konkrete Werte an, sagen unsere oder geben dann an, wie sich die Gewinne entwickeln, wie sich das EBIT entwickelt, wie sich das EBITDA entwickelt. Hier gibt es also verschiedene Ausprägungen, die wir dann alle darunter zusammengefasst haben. Und hier dann eben auch noch die Umsatzerlöse, die Revenues. Da gibt es auch knapp über 30 Firmen, die dazu Angaben machen. Wir sehen in der quantitativen Berichterstattung, dass wir da tatsächlich am meisten Informationen bekommen im Bereich Profitabilität und Margen. Danach Kosten. Ja, und bei den anderen ist es geringer ausgeprägt. Wir haben teilweise hier eben noch einige Themen, die eher am Rande, also in Anführungszeichen am Rande besprochen werden, die eben nicht von allen Firmen angegeben werden, aber zum Teil eben von Firmen, wo es dann doch als wesentlich identifiziert wird, je nachdem auch in welcher Branche, in welchem Geschäftsmodell man sich bewegt. So, wie gesagt, es ist schwierig zum Teil zu entscheiden, ob es sich um einen Anticipated Financial Effect handelt oder nicht. Und das, was ich eben jetzt vereinfacht mit Bilanz, G&V und so weiter bezeichnet habe, was der Standard sagt, ist, es muss sich beziehen auf die Financial Performance, die Financial Statements oder die Cashflows des Unternehmens. Wir haben, wie gesagt, den Aktienkurs noch mit dazu genommen. Nur für die Auswertung. Es ist dann eben, das haben fast keine Firmen gemacht. All diejenigen Firmen, die den Aktienkurs angegeben haben, haben auch noch was anderes angegeben. Insofern ist die Untersuchung immer noch sauber, wenn wir den Aktienkurs rausnehmen. Von den Verhältnissen her, wir haben es nur gemacht, weil eben einige Firmen das tun, aber streng genommen bezieht sich das nicht auf Financial Performance, Financial Statements oder Cashflows. So, und jetzt hatten wir Firmen, hier zum Beispiel National Grid aus Großbritannien, die haben dann solche Angaben gemacht. Sie haben Annual Electricity Demand, also die Nachfrage nach Strom oder Elektrizität angegeben. Hier für Großbritannien, die USA oder ja, zwei Standorte in den USA, New York und MA ist, glaube ich, Maryland. Und die Anzahl der Wärmepumpen in Millionen. So, ist das jetzt ein Anticipated Financial Effect, wenn wir in die Zukunft gucken? Sie haben hier 2035, 2050 angegeben. Sie haben verschiedene Klimaszenarien, also hier 2 bis 4 Grad, 2 Grad und 1,5 Grad. Tja, als Input ist das sicherlich eine informative Angabe, aber wir haben das nicht als Anticipated Financial Effect gewertet, weil es sich nicht auf die Financial Performance, die Financial Statements oder die Cashflows des Unternehmens direkt bezieht. Einige Angaben haben diese Schwelle, die wir da gezogen haben, getroffen. Hier ist ein Beispiel aus Frankreich von der Société Générale, die hier über Klimarisiken berichtet und hier dann auch einen eigenen Abschnitt zu Current and Anticipated Financial Effects hat. Das ist nicht immer ganz eindeutig abgegrenzt, aber hier können wir sehen, okay, sie reden über Transitionsrisiken. Hier auch nochmal angegeben, Short, Medium and Long Term, physische Risiken, also das sind dann die Klimarisiken, was ich eben gesagt habe, oft wird aufgeteilt in Transitions- und Klimarisiken. Da werden eben Angaben gemacht, allerdings rein qualitativ, also hier mit der Angabe, Weather events is expected to increase losses, especially for exposed sectors in terms of infrastructure, e.g. oil and gas, telecommunications and electricity. Das ist dann eben eine qualitative Angabe, weil wir nur sagen, weil die Firma nur sagt, dass hier die Verluste beispielsweise ansteigen werden. Dann noch ein Beispiel zur quantitativen Berichterstattung. Und das Beispiel hier ist tatsächlich gar nicht so uninteressant. Von Nestlé ist das aus der Schweiz. Wir sehen hier nämlich sehr viele Informationen in dieser ganz kleinen, kompakten Grafik. Die geben noch viel mehr an. Also die haben, glaube ich, zwei Seiten oder anderthalb Seiten, wo sie Angaben machen zu Anticipated Financial Effects. Was sie aber tun ist, einerseits geben sie eine Spannweite an für Anticipated Financial Effects. Sie sagen, alles, was in diesem Bereich sich befindet, also sie geben hier im Prinzip drei Spannweiten an. Was sind hohe Effekte, mittlere und niedrige, und sagen dann, okay, innerhalb dieser Ranges sehen wir die Effekte, können wir die Effekte erwarten. Und diese Spannweiten geben sie dann hier nochmal an. So, was tun sie aber? Sie haben verschiedene Risiko- und Auswirkungen, Einflussfaktoren. Sie haben hier zum Beispiel einen Increase oder einen Anstieg in ihren Materialkosten. Rohmaterialien, sie haben Energiekosten, sie haben Kosten für ihre Verpackungsmaterialien und auch für ihre recycelten Verpackungen. Und das allein sind erstmal nur qualitative Informationen. Sie nutzen dann aber diese Informationen, um eine andere Angabe zu machen, nämlich sie schätzen dann ihren 10-Jahres Discounted Cashflow für die gegenwärtige Strategie, die sie haben, um den Risiken zu begegnen. Also hier haben sie die Inputs und hier sagen sie dann, okay, wie sieht das Ganze dann aus? Womit rechnen wir dann noch? An Effekten, in welchen Bandbreiten bewegen wir uns? Und hier sagen sie eben Medium, beziehungsweise wenn wir uns in einem Low-Emission-Szenario bewegen, dann High. Warum, könnte jetzt komisch sein, warum sind denn die quantitativen Effekte größer in einem Low-Emission-Szenario? Das liegt an den Transitionsrisiken, weil wir hier uns eben auf die Materialkosten konzentrieren in dieser Grafik. Und die liegen dann beispielsweise durch Dinge wie Verpackungssteuern, wie CO2-Steuern höher als in einem Szenario, wo wir 2 bis 3 Grad haben, weil man davon ausgeht, okay, 2 bis 3 Grad, da gibt es wahrscheinlich diese Steuern nicht. Und deswegen bewegen wir uns hier eben bei höheren Kosten als hier. Wenn ich das jetzt so sage, diese Annahme, ne, mit wir haben die Verpackungssteuer und so weiter, das ist nur ein Beispiel. Das heißt nicht, dass Nestlé das auch tatsächlich so angibt, sondern das ist nur ein Beispiel von mir jetzt fürs Verständnis. So, also wir sehen, wir haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, über quantitative und qualitative Anticipated Financial Effects zu berichten. Es gibt auch Unternehmen wie die erste, die ich gezeigt habe, die Angaben macht, aber wo nicht klar ist, was daran jetzt eigentlich ein Anticipated Financial Effect sein soll. Und das macht es schwierig. Das macht es in der Auswertung schwierig und das könnte eben teilweise auch widerspiegeln, dass den Unternehmen selbst manchmal nicht ganz klar ist, was eigentlich erwartet wird im AFE, in der Berichterstattung über AFE. Ob wir jetzt eine Metrik als quantitativ oder qualitativ einschätzen, ist auch subjektiv. Und es ist nicht immer ganz klar, für welchen Financial Effect jetzt diese Quantifizierung auch tatsächlich gilt. Wir haben hier ein Beispiel. Hier haben wir physische Risiken und sagen Schäden an den Produktionsstätten, Konsolidierungshubs und ihren Büroräumen. Und hier wird angegeben Assets and Inventory Losses leading to increased capital expenditures, write-offs and operating costs. Und dann steht hier Potential Financial Impact Low. Stellt sich die Frage, naja, was denn jetzt? Auf was bezieht sich das? Bezieht sich das jetzt auf Assets, auf Inventory Losses, auf Capital Expenditures, auf alles davon? Das ist nicht ganz klar. Sie geben zwar auch hier eine Bandbreite an, aber es ist nicht klar, worauf sich das genau bezieht. Und hier im Text dazu steht noch weiter, the risk measure is the annual expected loss, either in terms of physical damage of assets or in terms of revenue loss due to business disruptions and downtime. Also hier haben wir zwar eine Eingrenzung auf annual expected loss, aber auch da ist nicht klar, bezieht es sich denn jetzt auf assets oder auf revenues, weil es bei allen Angaben letzten Endes einen Bezug zu assets und revenues gibt. Es ist eine Quantifizierung da, aber es ist nicht ganz klar, worauf sie sich bezieht. Und das ist was, was wir auch in einigen Berichten beobachten können. Die Informationen, die angegeben werden, sind nicht ausreichend, um tatsächlich genau sagen zu können, was die Firma eigentlich transportieren möchte an Informationen. Wir haben hier noch eine Auswertung mitgebracht über die Risiken und Chancen, über die berichtet wird. Wir sehen, dass alle Firmen, die über Anticipated Financial Effects berichten, auch tatsächlich über Risiken berichten. Bei den Opportunities, also bei den Chancen, sind es 76%, also 34 von den 47 Unternehmen. Alle berichten über Environment, so Umwelt, über Social und Governance, also die zwei anderen Themen in der ESG-Gruppe, berichten 2 Firmen. Hier, das können Sie sich gerne dann im Nachgang nochmal anschauen, das ist eine Firma, Société Générale nochmal als Beispiel, die hier im Bereich S, also im S-Standard, eine Angabe zu Anticipated Financial Effects machen. Und das ist was wir sehen, also da gibt es ja auch gerade wieder die Debatte natürlich, wie das ist mit den S- und G-Angaben, beziehungsweise, dass man die künftig nicht mehr machen muss, in den ESRS jedenfalls. Da sehen wir auch, da gibt es große Schwierigkeiten. Also viele Firmen geben bei S und G nichts an, oder hier fast alle geben dort nichts an, und selbst da, wo es angegeben wird, bei den 2 Firmen, scheint es vom Text her so zu sein, dass es nicht ganz einfach ist, dort auch tatsächlich zu wissen, was soll ich da eigentlich angeben. Die meisten Firmen, die ihre Angaben quantifizieren, geben an, ob sie die Angaben brutto oder netto machen. Das heißt, brutto wäre vor Vermeidung der Risiken, also vor ihren Risikostrategien, netto wäre danach. Eine Firma macht beides, das haben wir hier, Unilever aus Großbritannien nach den TCFD-Empfehlungen, die gibt brutto und netto an. Das ist natürlich sehr informativ. Ansonsten sehen wir, dass ungefähr die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte es brutto macht, dann ein paar Firmen, die es netto machen. Einige Firmen geben es gar nicht an und das ist dann auch wieder ein Problem. Also als Leser, in dem Moment bin ich ja der Leser der Informationen, ist es für mich natürlich nicht sehr aussagekräftig, wenn ich nicht weiß, ob es jetzt ein Bruttoeffekt oder ein Nettoeffekt ist, weil die Spannweiten komplett unterschiedlich sein können. Hier ist das jetzt, ist der Unterschied nicht so groß. Also hier sehen wir, wenn wir im kurzfristigen Zeitraum sind, dann sind die Auswirkungen jetzt auf den Net Profit in Prozent der Revenues ähnlich. Wenn wir weiter in die Zukunft gehen, wird das aber größer. Und genauso wäre das natürlich bei anderen Firmen auch. Also je weiter wir in die Zukunft gehen, desto mehr Unsicherheit ist dabei. Und auch bei kurzfristigen Angaben kann es einen großen Unterschied machen, ob wir Brutto- oder Netto-Betrachtungen vorliegen haben. Wir haben uns auch nochmal die Zeitachsen angeguckt und das war tatsächlich ganz interessant. Wir haben ja in den ESRS zumindest eine Vorgabe, welche Zeitachsen zu nehmen sind, auch wenn man sich daran nicht halten muss. Man kann davon abweichen. Aber trotzdem, was wir sehen ist, wir haben sehr unterschiedliche Zeitachsen. Und hier, das noch dazu gesagt, das sind die Zeitachsen erstmal nur, die wir aus der Berichterstattung über Anticipated Financial Effects. Wir haben von praktisch allen Firmen Angaben in ihrem Nachhaltigkeitsbericht, wie sie kurz-, mittel- und langfristig definieren. Aber nicht alle Firmen beziehen sich auch in ihrer AFE-Berichterstattung darauf, sondern sie sagen einfach nur beispielsweise, wir erwarten einen bestimmten Effekt, sagen aber nicht dazu, in welchem Zeitrahmen eigentlich. Oder sie geben ihre AFE-Angaben nur für einen bestimmten Zeitrahmen an, zum Beispiel nur in der mittelfristigen Betrachtung oder nur in der langfristigen Betrachtung. Und hier alles, was in schwarz ist, das sind die kurzfristig definierten Zeiträume. Wir haben da zwischen 1 und, ich glaube, das sind 6 oder 7 Jahre, die als kurzfristig von einem Unternehmen identifiziert werden. Wir haben andere Firmen, bei denen beginnt langfristig, das ist hier hellblau abgetragen, dort, wo bei anderen Firmen kurzfristig endet. Genauso andersrum hier in hellblau eben langfristig, da beginnt langfristig auch schon dort, wo andere Firmen noch in ihrem kurzfristigen Zeitraum sind. Mittelfristig bewegt sich offensichtlich ganz dazwischen. Und das ist für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ein Problem. Ich weiß natürlich, dass es für Unternehmen in der Berichterstattung hilfreich ist, wenn man sich an den Zeitachsen orientiert, die man auch intern verwendet oder die einem sinnvoll erscheinen für die Berichterstattung. Gleichzeitig ist es für die Vergleichbarkeit der Daten natürlich ein Problem, wenn ich hier Angaben habe, die sich, also nehmen wir mal das Beispiel von eben Prozent Profitabilität gemessen an den Nettoumsatzerlösen und eine Firma sagt, okay, kurzfristig rechnen wir mit den folgenden Effekten und bei einer anderen Firma ist das aber schon langfristig, dann ist das schwierig, diese Effekte miteinander zu vergleichen. Was wir auch beobachten, ist, dass viele Firmen, die meisten Firmen tatsächlich langfristig keine Einschränkung machen, wann langfristig eigentlich endet. Hier alle diese Linien, die bis zum Ende gehen, bis 2055 gehen, die haben kein Ende in ihrer langfristigen Definition. Also die sagen, langfristig ist alles, was länger als 10 Jahre ist. Zum Teil hier langfristig, diese Firma hier, langfristig ist alles, was länger als, ich glaube, 5 Jahre ist das. Und das ist dann natürlich auch schwierig zu vergleichen, weil für die eine Firma, wo jetzt hier langfristig dann erst in 25 Jahren beginnt, für die andere beginnt es nach 5 Jahren und beide haben kein Ende, ist es für mich als Leser schwierig, diese Daten miteinander zu vergleichen. Aber wie gesagt, in den ESRS haben wir zumindest eine Angabe, welche Zeitrahmen empfohlen werden. Und vielleicht sehen wir dann in Zukunft auch noch eine Vereinheitlichung in dem Bereich. Wir schauen auch nochmal darauf, ob Klimaszenarien angegeben werden. Wir haben hier einmal auf dem linken Balken, ob überhaupt Klimaszenarien berücksichtigt werden in dem Nachhaltigkeitsbericht insgesamt. Und wenn ja, wie viele Szenarien angegeben werden. Bei einem Teil bei knapp 10% war es unklar, weil die einfach nicht genau angeben, welche Klimaszenarien sie eigentlich nehmen. Bei der überwiegenden Mehrheit haben wir das aber und die meisten nehmen zwischen 2 und 3 Klimaszenarien. Bei der AfE-Berichterstattung haben wir auch hier wieder eine Unklarheit, weil es natürlich, wenn wir uns auf die Zukunft zubewegen, wichtig wäre zu wissen, in welchem Klimaszenario wir uns befinden. Ist es ein 2-Grad-Szenario, ist es ein 1,5-Grad-Szenario oder zum Teil mehr als 4 Grad? Und bei der Hälfte der Unternehmen ist es unklar. Also da sind einerseits natürlich die 10% schon von hier mit drin, aber wir haben noch 40% mehr, die keine Angabe darüber machen, in welchem Klimaszenario wir uns bewegen, wenn wir die Angaben zur AfE lesen. Und damit sind die Daten natürlich auch wieder weniger vergleichbar als bei anderen Firmen, die diese Angabe machen. Ansonsten ist festzuhalten, dass bei zwei Dritteln von den Unternehmen, die hier ebenfalls die Angaben zu den Klimaszenarien machen, weniger Klimaszenarien in der AfE-Berichterstattung genutzt werden als in ihrem Nachhaltigkeitsbericht insgesamt. Also beispielsweise, wenn die Unternehmen 3 Szenarien in ihrem Nachhaltigkeitsbericht definieren, nutzen sie beispielsweise dann nur 1 oder 2 Szenarien in ihrer AfE-Berichterstattung. Das ist natürlich auch okay, da spricht erstmal nichts dagegen. Die Standards geben das nicht vor, dass es gleich sein muss, aber es ist erstmal nur etwas, was uns aufgefallen ist. Und auch das hier, insgesamt diese Grafik zeigt für uns, dass hier noch eine gewisse Routine entstehen muss, dass zum Teil sicherlich unklar ist, was auch überhaupt an Informationen erwartet wird. Denn hier ist es für den Leser natürlich schon hilfreich zu wissen, auf welche Szenarien man sich beruft und in welchem Zeitrahmen, was wir eben auf der Folie hatten, man sich da bewegt. Und das eine Sache haben wir dazu noch, und das ist hier auf der Folie zu den Risk Disclosures, und zwar auch nochmal in der quantitativen Berichterstattung. Ja, haben wir Werte, die diskontiert sind auf den heutigen Tag oder auf einen Tag X in der Zukunft, was dann meistens ein Jahr ist, oder haben wir nicht diskontierte Werte, also abgezinste Werte, oder haben wir eine relative Angabe? Eine relative Angabe wäre beispielsweise, dass man sagt, hier im Beispiel, wir haben einen 10-25%, 4% auch immer, niedrigeren Profit in diesem, Gewinn in diesem ja, also das ist ein relatives Statement, weil keine absoluten Zahlen gemacht werden. Wir haben aber auch Angaben, so das, was wir vorhin beispielsweise hatten bei Nestlé, die gesagt haben, ihr Discounted Cashflow ist um so und so viel, in so und so viel in einer Spannbreite niedriger in einem bestimmten Klimaszenario. Wir haben auch hier nicht immer die Angaben, also es ist nicht immer disclosed, es ist auch bei den anderen zum Teil sehr schwer rauszulesen. Da muss man schon zum Teil wirklich interpretieren, was damit gemeint ist, ob das jetzt abgezinst ist oder nicht. Wie gesagt, das gilt für alle Grafiken, die wir haben. Das wirkt immer so schön eindeutig, wenn man es in Zahlen hat. Ne? Also man sieht so und so viel Prozent, so und so viel Prozent. In der Erhebung ist das wesentlich unordentlicher, weil man sehr viele Entscheidungen hat. Ist das jetzt das eine oder ist das das andere? Und hier denken wir, wird sich die Berichterstattung natürlich auch noch einspielen in den folgenden Jahren. Aber im Moment ist das nicht immer ganz klar. Eine Angabe noch zu den qualitativen und quantitativen Risk Disclosures, also Risikoangaben, und zwar, ob da unterschieden wird nach der Wahrscheinlichkeit und den Auswirkungen. Also wenn wir einen Erwartungswert haben, mit dem viele Firmen auch arbeiten, dann besteht dieser ja aus der der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses und dann der Auswirkung dieses Ereignisses. Also beispielsweise Kosten von 12 Millionen Euro rechnen Sie mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 10% und 50 Millionen Euro mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 40%. Jetzt etwas vereinfacht gesprochen. Also wir teilen das hier auf in Wahrscheinlichkeit und Auswirkung und gucken, was angegeben wird. Das ist natürlich besonders interessant bei den quantitativen Angaben, weil dort würden wir schon erwarten, dass man sehen kann, okay, ist es jetzt der Erwartungswert, der angegeben wird? Ist es die Wahrscheinlichkeit oder ist es die Auswirkung? Und wir sehen, dass alle erstmal natürlich allgemeine Risikoangaben machen, das hatten wir schon. Wir haben bei allen die Auswirkungen und wir haben nur einen kleinen Teil, etwas über 20%, die Wahrscheinlichkeit angibt. Und hier haben wir noch wieder ein Problem, weil die Auswirkungen, dieser Balken ist jetzt komplett bis ganz nach rechts. Also sagen, okay, alle geben was über die Auswirkungen an. Aber es war bei mindestens der Hälfte der Firmen nicht klar, ob es jetzt tatsächlich der Erwartungswert ist oder die Auswirkung ist, die angegeben wird. Und das ist ja ein großer Unterschied. Das ist sehr wichtig, weil das eine ist der Input sozusagen von der Berichterstattung, das andere ist der Output, also das, was sozusagen in Summe erwartet wird, das Produkt in dem Fall. Und diese Unterscheidung ist nicht klar. Wir haben das hier zusammengefasst in diesem Balken. Aber dieser Balken ist eben sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja, wir haben noch zwei Beispiele zum Schluss mitgebracht und das bringt mich dann auch zum Ende der Präsentation. Das können Sie sich im Nachgang auch nochmal angucken, wo wir hier zwei Beispiele mitgebracht haben, wo wir Sachen identifiziert haben, die unserer Meinung nach gut funktioniert haben. Also hier beispielsweise Galderma, eine schweizerische Firma, die ein gutes Layout hat, also was man einfach verstehen kann. Sie haben die Wahrscheinlichkeiten hier und den Impact separat aufgelistet. Sie haben Referenzen zu Financial Position, Cashflows und so weiter aufgeführt. Und sie haben auch die Zeitachse genau definiert, hier jetzt eben in Fußnote 1. Sie haben auch nochmal angegeben, wie sie über Risiken und auch Chancen ihre Auswirkungen erwarten. Und sie haben verschiedene Klimaszenarien verwendet, hier eben im 2-Grad-Szenario, wo sie auch ganz klar sagen, okay, wir bewegen uns in diesem Bereich. Ein anderes Beispiel für quantitative, das war jetzt qualitative Berichterstattung, ein Beispiel noch für quantitative Berichterstattung ist British American Tobacco aus dem Vereinigten Königreich. Auch hier Layout ist gut verständlich. Sie haben Impact und Wahrscheinlichkeit separat identifiziert, haben verschiedene Angaben, referenzieren auch wieder Klimaszenarien, haben Risiken und Chancen und sie haben auch hier einen Verweis auf die Größe der Effekte. Was ganz interessant ist, ich glaube, fürs Verständnis, das haben Sie auch noch aufgeführt, hier in den Zeithorizonten, die Sie haben, geben Sie die Effekte an, und zwar nicht als eindeutige Zahlen, sondern Sie haben einerseits eine Spannweite hier zwischen severe und insignificant und geben dann über die Zeitachse an, wie sich das entwickelt. Das ist natürlich jetzt, wenn man das in ein Modell als Investor beispielsweise reintun möchte, nicht besonders einfach, aber für den menschlichen Leser würde ich sagen, zumindest relativ schnell auf einen Blick zu erkennen, wie die Firma eben mit den zukünftigen Auswirkungen im Bereich von Anticipated Financial Effects rechnet. So, damit wäre ich jetzt auch beim Backup angekommen. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Ich würde jetzt das Teilen einmal beenden und freue mich, falls Fragen sind. Der weitere Vorgang wäre jetzt, dass wir bis zur nächsten Sitzung einen Bericht dazu ausarbeiten, der dann auch das Jahr 2025 mit beinhaltet, in einem ähnlichen Stil, wie jetzt die Präsentation war. Und wenn Sie Anmerkungen haben, was wir auch in den Bericht reinnehmen sollten, rausnehmen sollten, dann bitte gerne, auch falls Fragen sind oder Anmerkungen, dann ja, sehr gerne.
Aber ich sehe im Moment, dass vielleicht viele noch so ein bisschen fast schon erschlagen sind, Gaskill, aber ich denke, dass es wird sich noch, wird, wir nähern uns dem Thema ja weiter an. Nein, das ist ja wunderbar und soweit, das waren noch wichtige Erkenntnisse. Hier ist noch aktuell, der Klaus Hufschlag hat schon.
Vielleicht einfach mal, um das positiv zu kommentieren. Ja. Genau, es ist erschlagend. Es ist eine, es ist ja wirklich ein breites Bild, was man sieht. Es wird halt wirklich spannend zu sehen, ob und wann das irgendwohin konvergiert. Ja, welche Best Practice Beispiele da nachher Schule machen und welche Darstellungsformen verdrängt werden. Also im Moment ist es ja wirklich ein bunter Zoo der Evolution. Ich glaube, das ist erstmal auch eine Erkenntnis für sich, dass es halt genau so ist. Und das bedeutet ja auch, dass das, was an Regelung da ist, offensichtlich in der Praxis noch sehr unterschiedlich interpretiert wird.
Ja.
Gibt es noch weitere Wortmeldungen?
Vielleicht auch noch mal konkret die Frage, ob es dann für den Fachausschuss in Ordnung ist, wenn wir eben mit dieser Ausrichtung dann erstmal weitermachen und den Berichtsentwurf dann so in der nächsten Sitzung vorbereiten.
Also ich denke, das ist ganz wichtig, aber schon mal ist diese Diversität nochmal aufzuzeigen, dass einfach diese Praxis, ja, das Klaus Hufschlag genannt, ein so, dass wir da noch eine recht, recht große Spannbreite haben. Und das zahlt ja ein bisschen auch den Handlungsbedarf aus. Zeit wird ja dann auch nochmal unterstützen, die unsere, sagen wir mal so, Ausrichtung zu sagen, das muss noch ein bisschen weiter durchdacht werden, ohne dann mal so einschränkend zu wirken natürlich, aber dass man da eine weitere Befassung natürlich erstmal damit auch rechtfertigen kann. Ne? Lothar.
Ja, ich schließe mich gerne auf den Aussagen von Klaus an. Also ich finde es sehr interessant zu sehen, welchen Blumenstrauß an Interpretationen wir hier präsentiert bekommen. Ich finde es auf der einen Seite beruhigend, dass auch meine eigene Vermutung, was jetzt die Interpretation und Implementierung der Vorgaben angeht, dass da im Prinzip alle Enden des Kontinuums quasi ausgeschöpft wurden in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Ich bin sehr gespannt auch auf den Bericht, auch gerade mit den Top-Level-Botschaften. Was mich interessieren würde, und ich weiß nicht, ob man das aus der Studie oder aus den Daten entnehmen kann, aber eine Frage, die jetzt gerade von Nutzerseite ja auch immer sehr, sehr wichtig ist, wie jetzt auch gerade die einzelnen Geschäftsbereiche Controlling und Accounting auf der einen Seite und ich sag jetzt mal Nachhaltigkeit/Umweltschutz und auch andere Bereiche, wie stark die bei der Entwicklung dieser Darstellung zusammenarbeiten. Das kann man ja, man kann nicht hinter die Fassade schauen, aber mich würde mal interessieren, was eure Vermutung ist, als ihr diese Daten gelesen habt, wie stark wirklich eine Verknüpfung zwischen diesen Bereichen erfolgt, weil das ja eigentlich die Grundlogik ist, die dahinter steckt, damit wir in eine Steuerungslogik kommen oder in eine, nicht nur in eine reine Berichterstattungslogik, sondern dass mit diesen Themen auch wirklich gearbeitet wird auf Ersteller- wie auf Nutzerseite, dass auch hier wirklich ein Mehrwert geschaffen wird. Könntet ihr dazu mal ein, zwei Dinge dazu sagen, was eure Vermutung ist?
Ja, das muss ich natürlich ganz vorsichtig formulieren. Also meine Vermutung ist, dass es bei vielen Firmen noch ausbaufähig ist. Und die Vermutung speist sich daraus, dass wir doch bei vielen Firmen beobachten, dass einige Angaben gemacht werden, aber für ein komplettes Bild oft Angaben fehlen. Und dass, wenn man den Bericht liest, ist wahrscheinlich für jemanden, der oder die das geschrieben hat, ganz eindeutig ist, was das bedeutet. Ne? Also dass es eine Angabe ist, okay, also da brauche ich gar nicht mehr sagen. Und wenn jemand anders aus dem Unternehmen, aus einer anderen Abteilung, aber auch noch mit einbezogen gewesen wäre, dann wahrscheinlich gesagt hätte, Moment mal, nee, da fehlt noch was. Also da brauchen wir noch mehr Informationen, weil so ist das nicht ausreichend. Zusätzlich ist es so, dass wir eben bei vielen Firmen einen ganz klaren Fokus auf einzelne Sachen haben, also die sich dann nur auf einen bestimmten Bereich im Thema Environment beispielsweise beziehen und dann keine wirklichen Verweise woanders hin machen oder auch mal wirklich dann mehr noch darüber hinaus zur Verfügung stellen an Informationen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal, Max, dich mal so cold callen kann. Auch ihr habt euch ja auch viele Berichte angeguckt, ob du dazu auch noch eine Einschätzung hast.
Das ist wahnsinnig schwer. Also ich glaube, wenn das Unternehmen schon in der Risikoberichterstattung oder im Rahmen der Angaben im Anhang zu den IFRS Financial Statements recht viel zu entsprechenden Effekten und Auswirkungen gemacht hat, dann kann man davon ausgehen, dass es da sicherlich eine integrierte Perspektive gibt. Ja. Aber nur dann.
So, jetzt würde ich mal den Rico Kaske fragen. Also ich sehe die Idee, dass wir jetzt einen Case haben, weiterzumachen. Das macht Sinn, diese Erhebung fortzuführen, dass wir so einen Bericht basteln. Und wie gesagt, von dem, so ein paar Grundaussagen oder Einschätzungen haben wir auch schon gehört, im Sinne von, wie ist das insgesamt zu bewerten dann. Ne?
Genau, also dann arbeiten wir weiter dran. Dann sage ich vielen Dank. Und freue mich jetzt ganz besonders auf den nächsten Teil und würde dann damit übergeben.
nochmal, also Professor Müller, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute bei uns da mit dabei zu sein und Ihre Erkenntnisse vorzustellen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Das ist eine sehr große Ehre, hier vortragen zu dürfen. Für mich, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Maximilian Müller, an der Uni Köln tätig als Professor und einer der sozusagen Mitgründer von dem Sustainability Reporting Navigator. Das ist vielleicht eine Website, die Sie kennen, wo wir im Grunde genommen CSRD-Berichte zur Verfügung stellen. Und in diesem Kontext haben wir verschiedenste Erhebungen gemacht. Ich werde jetzt versuchen, in meiner Präsentation die Redundanzen zu vermeiden. Aber ich denke, das grundsätzliche Bild, was sich in der Auswertung eben ergeben hat, das können wir in einer größeren Erhebung relativ gut bestätigen. Ist das sichtbar, die Folien?
Ja.
Danke. Okay, gut. Also vielleicht mal ein paar Kernbotschaften. Also wir haben uns die Anticipated Financial Effects an und nach ISRS angeguckt. Wir haben dafür die gesamte erste Welle ausgewertet. Das waren zu dem Zeitpunkt, als wir geguckt haben, rund 800 Abschlüsse. Wir finden, dass das eher die Ausnahme als die Norm ist. Also rund 16% der Unternehmen macht irgendeine Form von AFE-Angabe. Die meisten finden wir im Bereich des E1 zu Klimawandel. Was wir aber auch sehen, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Parallele, die Qualität der gemachten Angaben unterscheidet sich doch extrem über die Unternehmen hinweg. Es ist auch so, glaube ich, auch da eine Parallele. Wenn es Quantifizierungen gibt, dann sind die eher rarer Natur. Und ich würde mal sagen, mit Blick auf Compliance-Fragestellungen ist das, was wir hier gesehen haben, bei den Unternehmen, die was angegeben haben, eher ein Best-Effort-Reporting als ein Fully-Compliant-Reporting. Aber das ist ja vor dem Hintergrund, dass es ein Face-In war, auch okay. Ich denke mal, wenn wir jetzt gucken auf die vorgeschlagenen Änderungen an den ESS, das geht schon in die Richtung, in dem Sinne, dass dort diese Herausforderungen sich auch widerspiegeln. Und ich würde dann auch genauso wie jetzt gerade schließen mit so ein paar, ich sage jetzt mal, Best-Practice-Beispielen oder so Beispielen, wo Unternehmen mal sozusagen in die Vollen gegangen sind und sich daran probiert haben, dass man dann auch da an Chancebeispiele hat. Von der Struktur her, ich habe eigentlich irgendwie drei Kernpunkte, die ich gerne mitteilen würde. Das eine ist, wie viele Unternehmen machen das eigentlich nach ESS? Das zweite ist, was genau wird da geschrieben? Und das dritte ist, ne, was gibt es da möglicherweise zu lernen? Aber auch, wie sollten wir im weiteren Informationsumfeld, im weiteren Corporate Reporting eigentlich darüber nachdenken, was der Raison d'être dieser Angaben ist, relativ zu Angaben in den IFRS-Abschlüssen und im Risikobericht. Was haben wir gemacht? Wir sind im Grunde genommen hier diese knapp 750, 800 Abschlüsse durchgegangen, haben in den 5 E-Standards geguckt, inwiefern die entsprechenden Disclosure Requirements angegeben worden sind und eben diese zwei Fragen beleuchtet. Wie viele machen das und was genau schreiben die da? Wenn man jetzt mal in die erste Frage reinguckt, dann ist das im Grunde das zentrale Ergebnis. Das machen nur 16% der Unternehmen. Das bedeutet, innerhalb der von den Unternehmen als wesentlich gekennzeichneten E-Standards machen die mindestens eine dieser AFE-Angaben. Rico, hast du eine Frage?
Ja, nur eine Frage dazu, wie ihr das erhoben habt. Habt ihr das manuell gemacht oder KI-gestützt?
Ja. Also ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Grundlage. Also eine wesentliche Quelle für diese Erhebung sind die Disclosure Requirement Indizes. Das heißt also hinten vorne, je nachdem, gibt es irgendwie so eine Tapete, wo alle Disclosure Requirements, die Teil des Sustainability Statements sind, angegeben sind. Manchmal gibt es da eine gewisse Unterschiede in der Art und Weise, wie Unternehmen das angeben, dass sie ein Face-In gezogen haben oder nicht. Aber da haben wir im Grunde genommen jeden nochmal nachgeguckt und validiert. Das ist alles händische Arbeit, ja.
Danke.
Okay, also 16% machen da irgendwas. Was vielleicht ganz interessant ist, ist das mal an den Standards zu sehen. Die meisten finden wir bei E1.9. Das ist aber in dem Sinn auch nicht verwunderlich, weil das ja auch der Standard ist, der universell als wesentlich gekennzeichnet worden ist von den Unternehmen. Wenn man das jetzt sozusagen in Relation setzt zu der Anzahl der Unternehmen, für die ein bestimmter Standard tatsächlich als wesentlich erkannt worden ist, dann sehen wir hier eben bei E1, E2 rund so 10-12% der Unternehmen machen da was. Wenn wir das jetzt mal im Ländervergleich machen, und hier sind nur Länder abgetragen, wo wir so ein paar mehr Abschlüsse haben, dann sehen wir, dass in Spanien irgendwie das etwas stärker ausgeprägt erscheint. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber eine Sache, die wir auch gesehen haben in unseren Studien zu der ersten Welle der CSRD-Berichterstattung, ist, dass die spanischen Berichte insgesamt deutlich länger sind als überall anders in Europa. Das wäre mal interessant zu wissen, warum das so ist. Aber wir sehen hier Frankreich und Deutschland, da sind wir jetzt gerade, ist hier sozusagen Schlusslicht. Wenn wir in die Sektoren reingucken, dann gibt es so ein paar Sektoren wie Infrastruktur, Extractives, Renewable Resources, wo das ein Ticken höher ausgeprägt ist, und andere Sektoren, die vielleicht eher, sag mal, konsumentennäher sind, da sehen wir das weniger. Aus dieser Sektorbetrachtung weiß ich nicht, wie viel man daraus lernen kann, aber eine Sache, die ich schon festgestellt habe, ist, dass es so ein bisschen darauf ankommt, inwiefern die Asset-Seite eines Unternehmens wirklich sozusagen aus einzelnen identifizierbaren und separierbaren Assets besteht, die man dann auch so schön bottom-up-mäßig analysieren kann. Sobald die Assets miteinander sehr stark interagieren und Synergien erzeugen, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, solche Anticipated Financial Effects in irgendeiner Form zu simulieren. Das heißt also, wenn ich ein klassisches Real Estate-Unternehmen bin, Vonovia, kann ich möglicherweise mir die einzelnen Properties rausgreifen und dann irgendwie ein Risk-Model drüber laufen lassen. Sobald ich da aber sozusagen integrierte Produktionsprozesse habe, ist das möglicherweise schon deutlich schwieriger. Wenn wir jetzt reingucken, wie viel wird da so geschrieben, dann sehen wir, am meisten wird tatsächlich dann im Schnitt beim E1.9 geschrieben, bei den anderen wird deutlich weniger geschrieben. Das kann man jetzt, wenn man möchte, auch mappen zu den entsprechenden Datenpunkten, die es für die AFE am Disclosure Requirements gibt, wenngleich ich gleich auch zeigen werde, dass eigentlich relativ wenig Unternehmen tatsächlich sich an den ESRS-Datenpunkten hier orientieren, sondern einfach irgendwie so ein bisschen was zu den Anticipated Financial Effects schreiben. Das bringt mich jetzt also auch zu der nächsten Frage, die wir uns angekackt haben. Was genau steht denn da? Und um das mal so ein bisschen einzuordnen, wir haben das versucht zu kategorisieren, so mal in 5 Stufen. Das eine ist Unspecific Reporting. Das Unternehmen sagt zwar, wir haben E1.9 irgendwo da gemacht, aber es ist eigentlich, wenn man das dann anguckt, überhaupt nicht erkenntlich, was das mit Anticipated Financial Effects zu tun haben soll. Das zweite ist, das Unternehmen sagt zwar, wir haben E1.9 zum Beispiel gemacht, hat dann aber gar keine Risikoabwägung getroffen. Andere Unternehmen geben an, wir haben uns das angeguckt, aber eben keine wesentlichen Risiken gefunden, daher auch keine Angaben gemacht. Und dann gibt es eben die qualitativen Angaben und dann quantitative Angaben und hier nochmal unterteilt nach, ist das sozusagen ESRS-basiert, also orientiert sich das tatsächlich an den ESRS-Datenpunkten, oder sind das quantitative Angaben, wie viel CapEx in eine Dekarbonisierungsstrategie fließt, was möglicherweise auch quantitativ ist, aber dann eben eigentlich nur bedingt einem Datenpunkt entspricht, der nach ESRS in den einzelnen Topical Standards gefordert werden würde. Wenn wir uns jetzt mal angucken, dann sehen wir hier, es gibt schon einige mit unspezifischem Reporting, einige, die sagen, das ist kein wesentliches Risiko. Das Gros der Unternehmen macht qualitative Angaben. Ich denke mal, das ist auch eine Parallele zu der gerade dargestellten Erhebung. Und wenn da was Quantitatives ist, dann ist das nur manchmal ESRS-basiert. Oft ist das auch nicht ESRS-basiert. Wenn wir das jetzt nochmal uns angucken, diese 5 Kategorien nach den einzelnen Standards, dann wird erkenntlich, dass das sozusagen am reifesten ist, würde ich mal sagen, im Bereich E1, das heißt Klimawandel. Bei den anderen Topical Standards sozusagen sind erstmal die Vorgaben, auch aus den ESRS kommt, weniger detailliert. Und hier gibt es eben noch nicht sowas wie TCFD, was möglicherweise eine Blaupause war, mit der man dann in das E1-9-Reporting gegangen ist. Das heißt also, hier ist das Reporting aus meiner Sicht jedenfalls oder auf Basis dieser Daten am reifsten. Was wir auch angeguckt haben, ist, wie oft wird denn eigentlich bei diesen Angaben verwiesen auf andere Berichtsinhalte. Da gibt es einige, die auf das Financial Reporting verweisen, einige, die auf das Risk Reporting verweisen, einige, die sozusagen auf den ISS 2 SBM 3 verweisen, der so mal generell eine Darstellung auch der Anticipated Financial Effects fordert, oder dann der Verweis auf andere Standards. Das heißt also, ne, öfter gibt es diese Referenzen, die gesetzt werden, wenn man diese Balken aufaddiert, dann sieht man, dass es in knapp 20% der Fälle so. Eine Sache, die wir uns auch noch näher angeschaut haben, ist die Frage, inwiefern kriegen wir eigentlich hier methodische Transparenz? Das heißt, geben die Unternehmen eigentlich genau an, wie sie es gemacht haben? Und auch hier ist es so, dass eigentlich nur eine Minderheit, 16%, da relativ detaillierte methodische Angaben macht. Das sind 16%. Was passiert da so? Zum Beispiel im E1.9 Szenarioanalysen, ne, Alignment mit IROS und entsprechende Breakdowns, die gemacht worden sind, oder die Integration von, sagen wir mal, Third-Party-Services. Das heißt also, dass man sich jetzt vielleicht von einem MSCI-Tool hat inspirieren lassen, oder ich weiß nicht, ich denke, die Rückversicherer haben da auch entsprechende Tools auf Lager, wie man bestimmte Klimarisiken messen kann. Also das passiert manchmal, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben. Wir haben uns auch beim E1.9 mal angeguckt, welche Risiken werden denn da dann detaillierter beschrieben. Es ist hier eigentlich im Wesentlichen, dass die Physical and Transition Risks, also ganz klar, ganz klassisch TCFD-Template gemacht werden, und nur selten findet man einen exklusiven Fokus auf Physical oder Transition Risks. Gut, ich würde jetzt dann in der Hoffnung, dass das nicht zu redundant war, noch ein paar Sachen so mal im Ausblick für die Diskussion dann auch ansprechen wollen. Also wenn wir mal zusammenfassen, was ist da aktuell die, sag ich mal, Average Practice, was passiert da so? Hauptsächlich qualitativ, relativ wenig methodische Transparenz, kaum Referenzen, zum Beispiel in Richtung Financial Reporting. Und ich würde mal sagen, es ist eher so mal Trends, positiv, negativ, als dass das irgendwie besonders greifbar wäre, wenn es überhaupt passiert. Best Practice Cases, ne, die sind qualitativ und quantitativ, die beschreiben die Methoden und haben auch eine höhere Präzision. Wer da mal reingucken möchte, das sind so ein paar, die sozusagen wir uns in unserer Erhebung identifiziert haben, die da eben in die Vollen gegangen sind, die da versucht haben, das Bestmögliche rauszuholen. Ob das jetzt aber, wie Klaus Hufschlag sagte, die Beispiele sind, die notwendigerweise dann Schule machen sollten, das ist nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben. Also eine Sache, die schon ganz interessant ist, ist zu sehen, ne, das ist auch, wenn wir dann über die 800 Unternehmen hinwegschauen, bei wem, was sind denn die Faktoren, die dazu führen, dass Unternehmen hier mehr angeben, dann gibt es so, keine Ahnung, die haben CDP gemacht, haben vielleicht irgendwie Climate Targets, aber es gibt relativ wenig Faktoren, die jetzt sozusagen mit einem intensiveren oder detaillierteren AFE-Reporting einhergehen würden, was dafür spricht, dass es so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, eine Adoption-Randomness ist, welche Unternehmen jetzt gesagt haben, ach, das machen wir auch nochmal, und welche das nicht machen. Insofern würde ich gerne schließen mit der Frage, die mich in der Forschung und uns beschäftigt ist, was ist hier eigentlich die Positionierung in der gesamten Berichtslandschaft? Also ich habe jetzt hier mal mitgebracht, in Corporate Reporting haben wir in der IFRS Financials seit einigen Jahren jetzt insbesondere gefordert, auch durch die ESMA, eigentlich die Angaben dazu, was sind die Climate-Related Effects oder Non-Effects? Das heißt also, da findet sich eigentlich schon einiges, und da würde ich jetzt mal sagen, insbesondere mit Bezug auf bestimmte Assets, wie zum Beispiel Goodwill, ist das auch schon ein Blick weit in die Zukunft, der dort erfolgt. Dann haben wir im Risk and Opportunity Reporting, sofern das wesentliche Risiken sind, eigentlich auch schon ESG-Risiken abgedeckt, und so stellt sich schon die Frage für mich, also erstmal, ich höre aus der Praxis, das ist sehr, sehr schwer zu tun. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das grundsätzlich nicht nur für ESG schwierig ist, sondern für alle anderen Sachen auch sehr schwierig wäre, für Unternehmen so weit in die Zukunft gerichtete Aussagen quantifiziert zu machen. Dann stellt sich schon die Frage, was ist hier der Value-Add? Von zusätzlicher Information gegeben, dass wir schon zwei Berichtselemente haben, die eigentlich versuchen, Investoren hier schon Informationen zu geben. Und ich denke mal, das sollte man hier auf jeden Fall mal kritisch diskutieren, insbesondere wenn die Heterogenität so hoch ist und manchmal auch unklar ist, ob ja, ob Investoren damit dann so gedient wäre, wenn man versucht, das noch weiter zu standardisieren. Also ich glaube, da gibt es manchmal auch einen Case, den man machen kann dafür, dass möglicherweise andere Akteure im Markt da sozusagen vielleicht bessere Informationen generieren können, als das Unternehmen selbst, nämlich der Markt und der Marktpreis selbst oder die Risikobepreisung im Markt. Damit wäre ich jetzt durch. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ja, freue mich über Rückfragen und die Diskussion.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Brüsselmüller. Ich würde jetzt mal die Diskussionsleitung wieder dem Rico Kaske geben.
Danke, ich muss kurz noch virtuell applaudieren.
Ja.
Ja, vielen Dank. Sehr interessant. Ich habe tatsächlich zwei Fragen, aber ich würde gerne erstmal in die Runde geben, ob da Anmerkungen, Fragen sind. Ich glaube auch das Thema, was jetzt ganz am Ende angesprochen wurde, ist ja auch ein Thema, was DSC oder auch andere Standardsetzer beschäftigt und natürlich auch die Unternehmen selber beschäftigt. Also wo ist genau die Abgrenzung zu dem, was wir bereits machen? Ist das, was wir bereits machen, vielleicht schon ausreichend oder eben nicht? Und ich glaube, das ist vielleicht ein sehr guter Startpunkt dann nochmal in die Diskussion. Und ich würde damit dann gerne in die Runde übergeben.
Das war ja so halt eine Betrachtung jetzt der bisherige Umsetzung der ESRS an Anforderungen dann, ne? Jetzt dazu Beobachtungen, Meinungen, hatten wir gerade schon ein paar. Also das war ja bei Rico Kaske ein bisschen anders gestrickt. Das war ja ein bisschen auf TCFD und auf verschiedene Länder hinweg, auch außerhalb der Europäischen Union, nochmal zu gucken. Was nicht, Klaus? Oder Lothar? Vielleicht auch nochmal einen?
Sonst kann ich ja mal mit einer Frage anfangen. Oder es ist nur so eine halbe Frage, ehrlich gesagt. Eher eine Beobachtung, weil wir das ja auch hatten mit den Firmen, die keine wesentlichen Anticipated Financial Effects identifiziert haben. Was mich eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, überrascht hatte. Weil je nachdem, welche Klimaszenarien ich nehme, würde ich schon erwarten, dass es bestimmte wesentliche finanzielle Effekte gibt, auch gerade durch dieses, das ist ja im Prinzip wie so eine Wippe, also Transitionsrisiken und physische Risiken, also je nachdem, in welche Richtung das ausschlägt, hätte ich zumindest auf der einen oder anderen Seite wesentliche Effekte erwartet. Wollte ich mal einerseits Max aber auch in die Runde fragen. Also zumindest, was ich beobachtet hatte bei den drei Firmen, die wir jetzt hatten, dass da auch keine Methodik angegeben wurde. Insofern war es schwierig, dann einzuschätzen, ja, ob das jetzt einfach nur ein Satz ist, der gemacht wurde. Ich meine, ich nehme an, das wurde dann nochmal geprüft, aber das weiß ich nicht. Ja, und sonst gerne auch Max natürlich deine Einschätzung dazu auch nochmal.
Ja, also was mich schon ziemlich beschäftigt ist diese Frage, was ist denn jetzt eigentlich wesentlich? Also wir haben, wie gesagt, jetzt mal, bevor das hier mit ESRS und so losging, haben wir uns angeguckt, wie die Unternehmen in den IFRS-Anhängen da bestimmte Klimarisiken kommentiert haben oder angegeben haben. Und ich glaube, da muss man sich dann immer verdeutlichen, dass selbst Unternehmen, die Assets auf der Bilanz haben, die eine relativ lange Nutzungsdauer noch haben, zum Schluss gekommen sind, die Klimarisiken haben keinen wesentlichen Einfluss auf den Ansatz der Assets. Ne? Insofern ist sozusagen, glaube ich, wenn wir jetzt bis ins Jahr 2050 schauen, da könnte dann schon was sein, aber das ist eben sehr, sehr weit in der Zukunft. Und das Zweite, was man, glaube ich, wissen muss, ist, dass die bestehenden Maße für Climate Change Risk Exposure, sage ich jetzt mal, die es so gibt von Drittanbietern, die zeigen eigentlich auf, dass sich das sehr stark clustert in bestimmten Branchen. Das heißt also, ne, da gibt es vielleicht 10-20% der Unternehmen, für die ist das wirklich ein Thema und für den Rest ist das jetzt irgendwie nicht ganz so wesentlich. Was dann für mich die Frage aufwirft, wie kann es sein, dass alle Unternehmen universell gesagt haben, das ist ein wesentliches Thema, wenn es dann eigentlich in IFRS Financials zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht auftaucht. Ne? Insofern ist das, glaube ich, eher so ein bisschen der Frage geschuldet, haben wir hier einen Comply-and-Explain-Approach gewählt? Ne? Man kam ja nur aus E1 raus, wenn man gesagt hat, das Thema, das müssen wir dann begründen, warum Klimawandel für uns nicht wesentlich ist. Ja, und aber wenn du jetzt mal reinschaust auch in die IROs, dann sieht man ja, dass die Unternehmen da ganz, ganz selten Risks und Opportunities identifiziert haben, obwohl sie ganz viele negative Impacts haben. Mhm. Also insofern glaube ich, ja, ist das in the long run wahrscheinlich ein Material Effect, aber ja, in the long run ist vieles möglich, auch Anpassung der Gesellschaft.
Ja, danke. Ich glaube, Klaus Hufschlag direkt dazu.
Ja, also vielleicht auch direkt dazu. Ich glaube, der Punkt ist hier, genau, die Wesentlichkeit kommt halt in der Regel aus der Impact-Perspektive. Ja, wir sind uns alle bewusst, dass unsere Emissionen einen Impact haben. Wir haben im Moment alle immer noch nicht die supermateriellen IROs oder Risks und Opportunities. Und dann ist es eben auch noch schwierig, das Ganze zu differenzieren. Ja, die physischen Risiken kann man eigentlich schön bewerten. Ne? Da gibt es ja ein Agree-Modell oder ähnliches, wenn man seine Assets nimmt und betrachtet und den Klimaszenarien bewertet. Man muss schon, ich sag mal, Pech haben, dass man da unheimlich materiell exponiert ist, zumindest zurzeit. Und einfach einen wichtigen Standort haben, der dann irgendwie untergeht und das dann auch nicht mit Maßnahmen mitigieren kann. Ansonsten wird das einfach nicht so ohne weiteres zum materiellen Risiko. Das ist das eine. Und die Transition Risks sind halt unheimlich schwierig von anderen strategischen Risiken zu trennen. Das ist das Zweite. Deswegen sind natürlich alle neugierig auf eben die Einzelbeispiele, wie haben die das denn gemacht? Welche Risiken werden da denn jetzt so rausklamüsert? Weil es will natürlich auch keiner hingehen und sich mal rauslehnen und sagen, komm, ich habe hier ein existenzbedrohendes 20 Milliarden Risiko in 7 Jahren. Das wird niemand gerne zugeben wollen, wenn er sowas hat. Und dann sind die Disclosure Requirements, zumindest die aus den ESRS neu, ja auch gar nicht wirklich darauf zugeschnitten. Ja, wie viel Prozent meiner Asset Base ist da irgendwie von gefährdet? Von physischen Risiken könnte ich das noch quantifizieren, aber von Transition Risks beziehen sich nicht, haben keinen Bezug zur Asset Base, die haben Bezug zum Geschäftsmodell. Also wie gesagt, das dann zuzuordnen und aus dieser Unsicherheit würde ich dann sagen, berichtet man lieber erstmal nicht. Solange man da noch irgendwie rauskommt, kommt man da noch irgendwie raus.
Und Klaus, wenn ich das noch hinzufügen darf, ihr seid ja jetzt sozusagen in den 84%, die das nicht machen. Aber wenn man dann mal den Bericht aufmacht, was da schon an finanziellen Indikatoren zur Dekarbonisierungsstrategie drin ist, was sozusagen customized ist auf DHL, ich denke mal, das ist möglicherweise auch ein interessantes Beispiel, dass man dann eben maßgeschneiderte KPIs haben kann, ja, die auch in die Richtung gehen, die eben nicht irgendwie standardisiert reguliert werden können, die aber eben die Nachfrage seitens der Kapitalmarktteilnehmer insbesondere bedienen. Ja?
Genau, also
und, das ist, glaube ich, so ein Ansatz, der im Moment vergessen wird.
Genau, wir disclosen ja schon Informationen, auch zukunftsgerichtete Informationen, aber diese, ich sag mal, Masterfrage nach den anticipated financial effects aus insbesondere den Transitionsrisiken, die kann man einfach im Moment nicht geschlossen beantworten. Hm. Und wir sind ja ein deutsches Unternehmen und deutsche Unternehmen wollen ja, wenn sie das Ganze dann irgendwann beantworten, auch sagen können, ja, das ist eine Antwort, die hält dann auch einem kritischen Review stand und schürt nicht irgendeine falsche Erwartung oder sogar ein Missverständnis am Kapitalmarkt. Deswegen ist da die vornehme Zurückhaltung.
Ja, Ja, sehr gut, danke. Ich würde sagen, wir gehen einfach in der Reihenfolge weiter durch. Dann wäre Thomas als nächstes.
Danke, Rico. Und Herr Professor Möller, vielen Dank für die Präsentation. Ich fand das wirklich sehr interessant, was Sie da an Ergebnissen rausgefunden haben. Und ich habe eine Frage. Ich bin nämlich etwas kleben geblieben auf der Folie 18, wo es um die References geht. Oder Hintergrund, warum bin ich da kleben geblieben? Wir haben ja vor einiger Zeit auch eine Stellungnahme an den ISSB auch geschickt zum Thema Anticipated Financial Effects, wo wir auch nochmal die Probleme aufgelistet haben, die wir dort sehen. Unter anderem auch, was die Abgrenzung zu Berichtselementen angeht, die wir ja schon haben. Also, und da sehe ich ja zwei hier drin, nämlich einmal den Management Report, also den Lagebericht, also Risk Management, Risk Reporting ist Bestandteil des Lageberichts und sogar sozusagen die in enger Abgrenzung verstandenen Jahresabschlüsse zu denen der Lagebericht, der nicht dazugehört, ist ja was anderes. Was mich an der Darstellung so ein bisschen überrascht hat, okay, das sind kleine Zahlen, das heißt, der Unterschied ist gar nicht so groß zwischen dem Anteil Reference to Financial Reporting, Reference to Risk Management, Risk Reporting. Aber trotzdem, ich hätte es eher sogar andersrum erwartet. Warum? Denn wir sehen ja in den Vorgaben zum Financial Reporting, wenn ich mir die IFRS angucke, ja ziemlich streng reglementierte Vorgaben für den Ansatz von Positionen in der Bilanz. Dahinter liegen natürlich immer Annahmen, über die muss ich dann berichten und da sind typischerweise auch Anticipated Financial Effects drin, also wenn es zum Beispiel darum geht, wie habe ich es dem Goodwill bestimmt, das ist auch ein Beispiel, das ich vorhin ja auch genannt hatte, und es geht ja auch noch mehr um als Goodwill, auch wenn ich andere Assets über eine Fair Value Bewertung mache und dabei eben Discounted Cashflow Methoden anwende, dann habe ich ja da auch über Anticipated Financial Effects zu berichten, die jetzt nicht auf der Bilanz stehen, aber die Annahmen stehen eben im Anhang, ist Teil des Financial Reporting, wohingegen ich jetzt im Management Report ja eine deutlich größere Freiheit habe. Im Lagebericht kann ich sozusagen, ja, das ist zumindest auch unser Ansatz beim DRSC mit der DRS20 Management Report. Ich erzähle jetzt die Geschichte aus Sicht des Management, wie entwickelt sich mein Unternehmen in der Zukunft, was der klassische Risikobericht ist, wo ich eigentlich erwartete, da steht mehr drin. Also ich würde jetzt nicht vielleicht nicht sagen viel mehr drin, aber da steht mehr drin über das, was nach vorne gerichtet, über das, was nach vorne gerichtet passiert. Und möglicherweise geht diese Frage auch ein bisschen zu weit jetzt gerade an der Stelle, denn bitte sehen Sie es mir nach, Herr Professor Müller. Haben Sie eine Vermutung, warum das nicht andersrum ist? Also ich hätte gedacht, der Balken ist bei Reference to Financial Reporting geringer als bei Reference to Risk Reporting, Risk Management.
Ja, meine Vermutung wäre, das sind halt irgendwie ein bisschen komisches Sample hier, die 16%, die das machen. Also würden wir jetzt sozusagen die 84%, die gesagt haben, Basin, ja, wenn wir da jetzt beobachten würden, wie die versuchen würden, pragmatisch das Disclosure Requirement zu lösen, dann würden die wahrscheinlich sehr, sehr oft sozusagen in Richtung Risk Reporting zeigen. Ne? Also ich nehme an, dass es eher der Tatsache geschuldet, dass die es dann gemacht haben, versucht haben, das innerhalb der ESRS zu lösen und innerhalb des Sustainability Statements und eben mit relativ wenig Querverweisen zu arbeiten. Insofern würde ich das Ergebnis jetzt noch nicht überinterpretieren, sondern würde mal die Vermutung äußern, dass die und dann die 84%, die da nichts gemacht haben, ähnlich wie DHL schon relativ viel andernorts haben.
Ja, okay. Ja, das finde ich total plausibel. Ja, vielen Dank.
Super, danke. Als nächstes Volker Sack, glaube ich.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf das Thema zurückkommen, die finanzielle Darstellung möglicher Klimarisiken. Guter Indikator ist dafür sicherlich immer mal zu gucken, was möglicherweise auch schon versichert ist. Also das ist ein Thema insbesondere für die Rückversicherung. Prämienentwicklungen spielen dann auch in den unterschiedlichen Bereichen aus meiner Erfahrung eine wichtige Rolle. In Florida, da haben wir ja nun das Thema von Klimarisiken durch verstärkte Hurricane-Tätigkeiten, dürfte das auch schon abgebildet sein in den jeweiligen P&L oder G&Vs der Unternehmen, die sich ja dann gegen diese Risiken auch entsprechend versichern. Ein gleiches Thema dürfte auch wahrscheinlich der Cat-Bond-Markt sein, wo wir dann auch diese Dinge haben. Also insofern sind auch schon viele Dinge, insbesondere über die Versicherungsindustrie, abgebildet und auch bereits in den Bilanzen oder in den G&Vs vorhanden. Also das heißt, das Thema Klimawandel wird bereits eingepreist, insbesondere über den Versicherungsmarkt.
wenn ich da vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen darf. Das macht es halt für mich immer so schwierig, in diesen ganzen Themen, die wir diskutieren, irgendwie zu simulieren, was wäre die Exposure vor Mitigation Actions gewesen. Und das ist die Netto-Residual-Exposure, die dann durch solche Mitigation Actions entsteht. Ne? Und ich denke mal, dass dort, wo es materiell ist, die Unternehmen sicherlich in das entsprechende, in die entsprechende Reduktion der Exposure investiert haben. Da wäre tatsächlich dann wirklich ganz spannend im Bereich der Financials, also Banking und Insurance, wenn die sozusagen dort mal ein bisschen detaillierter über das Portfolio berichten würden, inwiefern, wer lässt sich da versichern und so weiter, aber vielleicht kommt das dann von den Aufsichtsbehörden auch. Ich glaube, da gibt es zum Beispiel bei Banken ja entsprechende Stresstests und so. Ja.
Ergänzend von uns vielleicht auch noch, das war ja eine Schwierigkeit, die wir hatten, die Unterscheidung zu treffen, dann immer zwischen den Current Financial Effects und den Anticipated Financial Effects. Also wenn ich zwar die Effekte jetzt schon in meiner Bilanz habe, dann wäre das ja erstmal ein Current Financial Effect, aber die Grenze ist natürlich fließend zu dem, was dann anticipated ist, und das ist dann nicht immer ganz einfach mit der Unterscheidung. Also eben waren noch mehr Hände oben, glaube ich.
Ich glaube, Rupini, aber ich glaube, der hat das jetzt wieder runtergenommen.
Ja, genau, kann ich gerne. Ja, alles okay. Zusammen. Genau, ganz kurz vielen Dank, Professor Müller, das war eine sehr schöne Präsentation. Ich wollte eigentlich nur sagen, weil ich komme eigentlich direkt von den Kapitalmarktseite und ich bin eigentlich bei Klaus. In den letzten Jahren, natürlich habe ich dann viel Unternehmen direkte Engagement getreten und mit denen natürlich so Fragen, warum haben die ein, zwei Sachen nicht, wie sie sagen, noch nicht berichtet. Und von unserer Sicht, was wir haben eigentlich gehört, ist, die haben natürlich Gedanken schon darüber gemacht, warum haben die das noch nicht gemacht. Das ist nicht nur, die haben das noch nicht berichtet, aber von unserer Seite, Kapitalmarkt und unsere Portfolio Managers, die sind eigentlich lieber, Informationen später zu berichten, wo die sind ganz sicher, wie Klaus sagt, anstatt einfach zu berichten, ohne so Gedanken zu machen. Deswegen von Kapitalmarktseite, wir sehen eigentlich momentan ganz okay, dass irgendwas noch nicht zu berichten, aber mit Sicherheit, wann das kommt, ist alles in Ordnung. Deswegen, wenn Sie sagen, vielleicht in später in Zukunft, das wird berichtet, das ist dann lieber. So einfach nur von Kapitalmarktseite, wir sind eigentlich ganz okay momentan. Natürlich, viele sagen, mehr Daten ist wichtiger und mehr Datenpunkte natürlich ist, aber was ich jetzt gehört und gesehen ist, dass unser Portfolio-Manager jetzt momentan lieber weniger Datenpunkte, aber sichere Datenpunkte. Und wenn die berichten, dann lieber bessere. So einfach nur, wenn Sie haben gesagt, ne, deswegen nur als Info von Kapitalmarktseite, was Investoren denken. Das war's.
Also ich kann das nur unterstreichen. Aus meiner Sicht ist das hier der Versuch, den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen. Also erstmal brauchen wir ordentliche Fundamentaldaten. Wenn ich mir anschaue, jetzt auch im Jahr 2025, wie viele Restatements es noch gibt, dann ist das noch eine ganz schöne Reise, was die Qualität der Daten angeht, der Fundamentaldaten. Also was ist mein Scope 1, was ist Scope 2 und so weiter und so fort. Da gibt es noch ohne Ende Änderungen. Und diese Fundamentaldaten können natürlich auch kapitalmarktseitig genutzt werden, um dann entsprechende Exposures selber zu berechnen mit anderen Modellen. Und ich denke mal, da ist auf jeden Fall erstmal noch die nötige Qualitätssteigerung zu vollziehen, bevor man dann darüber spekuliert, wie dann sich irgendwas in 20, 15 Jahren oder so verändert. Also da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, einen Fokus auf so ein paar dieser Kernfundamentaldaten, mit denen man dann selber auch Models machen kann.
Klaus Hufler hatte noch die Hand zwischenzeitlich mal oben. Hatte sich wieder umentschieden.
Ja, sehr gut. Dann sehe ich jetzt auch erstmal keine weiteren Handmeldungen. Damit könnten wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Und